Die Saga um die zwei Türme geht weiter. Außerdem 4 Tage Party und viel Ärger um bunte Steine.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinen Kolleginnen und Kollegen Katharina Gülke.
Hallo.
Thomas Brisch.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und wir steigen direkt mal mit dem Rathaus ein. Da gibt es nämlich insofern Neuigkeiten, dass es keine Neuigkeiten gibt. Die Rathaussanierung ist ja bekanntermaßen jetzt fast schon zu so einem bodenlosen Loch geworden, wo immer mehr Geld reingesteckt wird und man weiß gar nicht mehr, wie viel überhaupt. Die Sanierung ist von, ich glaube ursprünglich mal 20 Millionen auf mittlerweile fast 150 angewachsen, ne? Und ja, mittlerweile sorgt das halt auch im Rat und in der Politik für ordentlich Ärger, vor allen Dingen, weil die Kosten nicht wirklich einsehbar sind und vor allen Dingen auch nicht, was da vielleicht noch an Kosten kommen könnte. Thomas, du bist ja komplett im Thema. Erzähl mal, Robert Heinze von der FDP, der hat jetzt war richtig wütend, sag ich jetzt mal, ne?
Ja, es geht im Grunde darum, dass es in Marl ein Gremium gibt, das sozusagen immer auf neuestem Stand ist, aber darüber nicht sprechen darf. Das ist die sogenannte Lenkungsgruppe Rathaussanierung. Da sind Vertreter der Fraktionen des Rates drin, also der Parteien sozusagen, da sind die Verwaltungsspitzen mit dabei und natürlich das Planungsbüro, das jederzeit berichtet. Und diese Berichte, die gibt es einmal im Quartal und die sind halt streng vertraulich, das heißt, da darf nichts nach außen dringen. Da hat der Bürgermeister jetzt auch schon in mehreren Ratssitzungen nochmal darauf hingewiesen, dass das strafbewehrt ist. Das heißt, ein bisschen lapsig gesprochen, wer darüber spricht, steht mit einem Bein im Gefängnis. Und das ist natürlich eine sehr ungute Situation, weil die Menschen hier in der Stadt wollen ja schon wissen, wie es weitergeht. Also ob es neue Probleme gibt, wie das sich das auf die Kosten niederschlägt, wann dieses Rathaus endlich fertig wird. Und die Menschen, die Leute, die in der Lenkungsgruppe sitzen, die wissen Bescheid, dürfen aber nicht darüber reden, wie auch Robert Heinze. Und das ist eben eine total unbefriedigende Situation. Und jetzt in der letzten Ratssitzung am 22. Mai, da ist das nochmal auf ziemlich üble Weise, wie ich finde, deutlich geworden.
Ist es denn wirklich eine gesetzliche Vorgabe oder eine Vorgabe, die sich selbst auferlegt haben?
Ja, ich denke schon, dass es da Vorgaben geben wird. Es gibt Verwaltungsrecht und ich kann mir auch vorstellen, klar, da sitzen Politiker drin, die, ich sag mal, vielleicht wirklich auch einen gewissen Wissensvorsprung brauchen, die auch detailliertere Informationen brauchen als der normale Bürger, um Entscheidungen zu treffen. Ne? So weit, so gut. Ne? Aber trotzdem, die Situation in der letzten Ratssitzung war tatsächlich so, da saßen ja auch Dutzende Leute im Publikum, interessiertes Publikum ist ja der öffentliche Teil, die haben zugehört, auch als es um das Rathaus ging, da wurden die Fragen gestellt nach der neuesten Estrich-Pleite. Die Geschichte ist ja hier einmal bekannt, das heißt im Turm 1 ist auf allen Etagen der Estrich gegossen worden und der muss jetzt komplett wieder raus, weil er zu dünn aufgetragen ist, zu schwach. Keiner hat's gesehen, keiner hat's bemerkt. Jetzt muss der Kram im kommenden Monat, im Juni wohl wieder raus und neu vergossen werden. Und da hat man ganz einfach mal jetzt von Seiten der CDU die Frage gestellt, ja, was bedeutet das denn? Wie viel kostet das? Wie viele Monate wirft uns das zurück? Eigentlich einfache Fragen, auf die man einfache Antworten hätte geben können, zumal der zuständige Amtsleiter auch dabei war, der sich da auch genau auskennt. Und dann wurde eben seitens der Verwaltung, seitens des Bürgermeisters lapidar gesagt, dazu sagen wir jetzt gar nichts, wir verweisen auf die Lenkungsgruppe oder Lenkungskreis, wie man manchmal auch sagt. Und das war natürlich eine blöde Situation, das hatte den Ruch von Geheimniskrämerei nach dem Motto, ja, wir haben schon wieder Probleme, aber da möchten wir jetzt nicht drüber sprechen, ist ja Wahlkampf.
Und dann sagt man halt, wir dürfen es auch nicht und damit ist das Thema erledigt?
Genau, oder? Wir dürfen es auch nicht und damit, eigentlich sollte das Thema damit nicht erledigt sein, weil eigentlich sind ja die schlimmsten Zeiten bei der Rathaussanierung vorbei. Die Rathaussanierung läuft seit einiger Zeit in wesentlich ruhigeren Gewässern. Ja, also diese großen Kostensteigerungen, diese großen Skandale, das liegt eigentlich nach meinem Eindruck hinter uns. Das heißt, wir haben eine ruhigere Entwicklung und da könnte man doch eigentlich ein bisschen freier über das sprechen, was Sache ist. Das ist im Grunde das Anliegen jetzt von der CDU gewesen, vom Robert Heinze gewesen. Und wie gesagt, ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie jetzt Parteien hervorheben. Ich sag mal so, das wird man in anderen Parteien, in der SPD zum Beispiel, bei den Grünen, auch so sehen, dass eigentlich Transparenz wichtig ist für diese Sanierung, die jetzt schon so lange dauert, die eigentlich ja viel zu lange dauert, die Probleme aufwirft, gerade auch unter den Aspekten des Denkmalschutzes, die man als Stadt auch schwer beherrschen kann. Das ist ja wirklich eine absolut schwierige, ungewöhnliche Aufgabe, ne? Und darüber sollte man freier reden können, finde ich.
Ja, vor allen Dingen, es wird ja auch diese ganze Diskussion mal ein bisschen in realistischere Bahnen lenken, wenn die Leute nicht über fiktive Zahlen reden würden oder über irgendwelche Sachen, die sie befürchten oder so, sondern mal mit Fakten arbeiten könnten.
Mit Fakten. Es ist ja so, irgendwann, ne, in den letzten Jahren, wenn mal wieder was schiefgelaufen ist, wenn was teurer wurde, irgendwie wurde es ja doch bekannt. Nur der Weg war eben blöd. Es war so, dass Sachen durchgestochen wurden, ne? Ich sag mal so, mir ging das dann so, ich habe dann Anrufe gekriegt, Donsemeyer-Brüsch haben sie eigentlich schon gehört. Ne? Oder das war wirklich schon so offensichtlich, die Spatzen, die pfiffen das schon von den Dächern. Und als es dann gar nicht mehr anders ging, dann hat dann sozusagen die Stadt reagiert und hat das öffentlich gemacht. Und ich finde, das ist unglücklich. Das kann man klüger machen. Also ich finde schon, dass man da in die Offensive gehen kann, Dinge einfach dann auch berichten, wenn sie offenbar werden. Und da bieten tatsächlich diese Quartalsberichte eine gute Grundlage. Ich weiß nicht, ob man die 1:1 veröffentlichen müsste, weil die wahrscheinlich auch mit sehr viel Fachchinesisch behaftet sind. Das ist schwer zu verstehen. Es gibt auch Teile, die vielleicht wirklich nicht für die Öffentlichkeit sind, wenn es um Vertragsrecht geht zum Beispiel, wenn es um Kosten für konkrete Projekte gibt, die an Firmen gebunden sind. Ne? Dass das nicht so rausgehauen werden kann, 1:1, ist klar. Aber ich denke mal so, die wichtigsten Dinge, das, was passiert ist im letzten Quartal, im Guten wie im Schlechten, das kann man noch veröffentlichen. Interessiert die Leute doch.
Ja klar, und dann zu sagen, wir sagen gar nichts, weil bestimmte Sachen halt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Warum? Also das ist so, man macht es sich sehr einfach damit, habe ich den Eindruck.
Man macht es sich einfach, ja.
Weil man müsste dann ja hingehen, tatsächlich, wie du sagst, auch mal genauer gucken, die und die Sachen, die können wir ruhig öffentlich sagen, da ist jetzt nicht irgendwie Datenschutz oder so, so relevant. Aber ich glaube, da geht es einfach um Arbeitsersparnis auch.
Ja, ich möchte da wirklich nichts unterstellen und ich meine, ich sehe eigentlich da keinen wirklichen Bösewicht in diesem Spiel. Eigentlich sind alle bemüht, diese Rathaussanierung gut über die Bühne zu bringen. Alle sind frustriert über diese riesigen Probleme, die sich da aufgetürt haben. Frustriert auch über den Denkmalschutz, der von außen ja im Grunde dieser Stadt aufgedrückt wurde, der immer wieder zu Problemen führt. Und es gibt ja auch eigentlich viel Euphorie. Also jeder, der mal eine Rathausführung mitgemacht hat, eine Führung durch die Baustelle, weiß, erstmal, was es für tolle Geschichten zu erzählen gibt über die Sanierung und bekommt eigentlich auch ein gutes Gefühl, wenn er da rausgeht. Ne? Also es gibt nicht nur Frust, es gibt die guten Geschichten. Viele Menschen, gerade hier in Mahl, fühlen sich mit diesen Rathaustürmen und mit diesem Rathaus als Ganzen sehr verbunden. Das ist ein Teil ihres eigenen Lebens und das ist ja auch das, was diese Stadt ausmacht. So viele Besonderheiten haben wir ja nicht. Das ist schon was Tolles. Ne? Und von daher ist es wirklich tut sich doch keiner was, oder es bricht sich niemanden Zacken aus der Krone, wenn man versucht, ein bisschen schneller das, die Fakten einfach mal auf den Tisch zu legen und zu sagen, so sieht's aus, da geht's gut voran, da haben wir ein Problem, das wird uns wieder 3 Monate zurückwerfen und was weiß ich, so und so viel kosten. Warum sagt man's nicht? Es muss doch möglich sein.
Ja, vor allem, was hat man zu verlieren? Ganz ehrlich, also die Entscheidung, dass das Rathaus saniert werden soll, ist ja schon lange gefallen. Es wird saniert, es gibt kein Zurück mehr. Ne? Also du kannst ja jetzt auch nicht sagen, oh, das gefällt den Leuten nicht, da müssen wir jetzt abbrechen. Es wird so oder so kommen. Warum soll man den Leuten dann nicht sagen, hey, von euren Steuergeldern so und so viele Millionen gehen da übrigens rein, aus den und den Gründen. Ne? Ja. Also ich sehe da auch kein Problem drin. Manche sehen jetzt auch im Moment, da machen die jetzt Wahlkampf gegen Werner Arndt. Aber diese Forderungen, die sind ja nicht erst jetzt im Wahljahr entstanden. Die gibt es ja schon, seit die Baustelle im Grunde genommen existiert. Genau. Ne?
Also ich denke, das muss man wirklich unabhängig von Parteien sehen. Das ist, ich sehe eigentlich ganz viel Bemühen, diese Rathaussanierung gut über die Bühne zu bringen. Aber die Kosten sind nun mal ein wichtiger Faktor. Und das ist natürlich auch immer ein Aspekt für Opposition, da anzugreifen und zu sagen, so geht's nicht weiter, das muss öffentlich gemacht werden. Und es kommt jetzt das nächste Problem auf die Rathaussanierung zu, möglicherweise jedenfalls, nämlich die Aufgaben der Kommunalaufsicht oder die Auflagen der Kommunalaufsicht. Die haben nämlich gesagt, das, was ihr an Kosten vorausberechnet habt, das ist künftig der Deckel. Und jetzt ist völlig unklar noch, was das für das Rathaus bedeutet, weil die letzte offizielle Zahl, die genannt wurde, das waren 143 Millionen Euro. So, wenn das jetzt der Deckel ist, könnte es schwierig werden, denn es ist klar, alleine durch den Baukostenindex, der jedes Jahr steigt, wird diese Sanierung teurer werden. Und wenn das der Deckel ist, dann fragt man sich natürlich, wo kann man denn bei diesem Rathaus sparen? Denn das ist genau die Auflage der Kommunalaufsicht, die sagt, ihr müsst bei dem Projekt sparen, bei dem die Kosten aus dem Ruder laufen. Dann müsst ihr irgendwo anders sparen. Nur das geht beim Rathaus.
Ja, ist ja Denkmalschutz, ne?
So ist es. Da ist Denkmalschutz. Das heißt, es muss alles gnadenlos bis zum Ende durchgezogen. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass dann am Ende woanders gespart wird. Und das ist jetzt natürlich wieder was, das ist Spekulation, aber es könnte am Ende tatsächlich so laufen, dass dann andere wichtige Projekte in dieser Stadt zumindest zurückgestellt werden müssen, nicht so verwirklicht werden können, wie es geplant ist. Und da muss man eben auch sagen, das können zum Beispiel auch Schulen sein. Weil, ne, ich sag mal so, drei weiterführenden Schulen, die haben jetzt nochmal einen Schwung Container gekriegt, wo der Unterricht stattfinden soll. Eigentlich war diesen Schulen ein Anbau, ein Neubau versprochen worden. Das sind so Symptome, die darauf hindeuten, dass diese Rathaussanierung mit diesem Deckel noch für sehr viel Unmut sorgen kann.
Als Absolvent des Geschwister-Scholl-Gymnasiums kommt mir das irgendwie bekannt vor. Also ein Anbau, der gebaut werden soll, aber dann kommen erst einmal nur so Bungalows dahin, quasi so Container, und dann stehen sie auf einmal 20 genau. Jahre und man macht sein Abi 2002 da drin.
Ja, genau. Ich habe meins auch 1982 in einem Pavillon gemacht. Ne? Genau, das war eigentlich auch, sollte nur ein Provisorium sein. Ne? Das waren so Anbauten, die da regnete schon mal durch und das roch manchmal ein bisschen komischer drin. Ne? Aber egal, wir haben da Unterricht gemacht.
Ja, ja, aber insofern kann man die Befürchtung dann natürlich verstehen. Aber das, was die Kommunalaufsicht dann jetzt da betreibt, sie muss es natürlich, weil auch die haben ihre Vorgaben, aber das wird natürlich dann den Streit um die Sanierung noch weiter anheizen, wenn dann irgendwelche Leute sagen, ey, mein Kind geht jetzt in eine Bruchbude von Schule, aber Hauptsache das Rathaus wird saniert und der Marmor ist echt.
Ja, so ist das.
Ne? Das wird, könnte noch schwierig werden.
Genau, und deshalb Transparenz kann da wirklich helfen, so ein bisschen den Dampf aus dem Kessel zu
nehmen. Ja, damit die Leute überhaupt erstmal sehen, wofür das Geld überhaupt im Detail dann ausgegeben wird. Weil wenn ich jetzt so plakativ sage, der Marmor muss stimmen oder so, es gibt ja ganz viele andere Sachen, die haben jetzt nichts mit Edel geht die Welt zugrunde zu tun, sondern das sind ganz fundamentale Dinge, die da gemacht werden müssen. Man muss ja alleine, man denkt, die ganze technische Infrastruktur im Rathaus, die wurde ja jetzt auch überholt und erneuert und so weiter. Alleine diese Sachen, die kosten ein Schweinegeld einfach.
Ja, ja, klar. Auch so eine energetische Gebäudesanierung mit der Dämmung, ne? Ja, das ist schon nicht ohne, ne? Wobei, dann kommen wirklich auch schon wieder so die neuesten Fragezeichen. Also bei der letzten Begehung, die ich mitgemacht habe, da wurde zum Beispiel deutlich, auch im Nachgang in der Recherche, dass zum Beispiel diese beiden Türme statisch eigentlich so schwach sind, dass sie die Dämmung, die möglich wäre, um das Gebäude optimal zu dämmen, von diesen Türmen gar nicht getragen werden kann. Ne? Das ist ja diese Konstruktion, die Türme sind ja praktisch nicht, wie man normalerweise baut, von unten nach oben, sondern von oben nach unten gebaut und von der Statik her. Und das ist offenbar nicht gut. Ne? Naja.
Ja, ich sag nur niederländische Baukunst.
Ja.
So viel wie gerade nötig, aber nicht mehr. Ja, bin ich gespannt, wie es dann weitergeht. Wir werden ja nicht drum herum kommen, vor allen Dingen, wie es auch jetzt im Wahlkampf dann tatsächlich vielleicht noch genutzt werden wird. Mag ja auch sein, die heiße Phase, die beginnt ja jetzt bald erst. Aber so oder so, mehr Transparenz ist bei solchen Themen eigentlich immer geboten. Und vielleicht finden sie ja noch einen Weg, wenn sie denn willens sind.
Das kann man nur hoffen, ne? Weil es ist ja wirklich auf der anderen Seite auch immer wieder toll. Kathi, du warst ja auch dabei, ja. Ne? Du hast dieses Rathaus, ich meine, du kommst aus Bottrop, ne? Du bist keine gebürtige Malerin, aber das hat dich beeindruckt, dieses
Haus. Absolut, man muss ja auch sagen, also in dem Zustand, wie es da zu sehen ist, habe ich es ja bisher noch nie gesehen. Ich bin
Wir haben hier, für alle, die nur hören, wir haben hinter uns einen Fernseher mit den zwei Türmen und das Foto ist jetzt, weiß nicht, 6, 7 Jahre alt, so in einem Dreh.
Ja, und ich kenne sie halt wirklich nur als Sanierung, als Baustelle, das ganze Rathaus. Und ich war jetzt schon 2-mal mit dir, glaube ich, zusammen bei der Baustellenführung, jetzt auch bei der letzten. Und es ist schon absolut beeindruckend, also auch wie die sich da, wie der Fortschritt auch ist. Ja, wenn man dann sich mal vorstellt, wenn das alles dann wirklich fertig ist, ja, das ist schon krass. Und wann kriegt man auch schon mal die Chance, auf eine Baustelle zu gehen? Und also dann so auch so eine große, also... Ja. Ja,
klar. Und das kann man nur jedem empfehlen. Also die Stadt bietet regelmäßig diese Führung an. Es lohnt sich da wirklich mal mitzumachen. Es ist super interessant, super kurzweilig, auch die Zeit vergeht wie im Flug. Und das ist eine tolle Sache.
Ja.
Man muss nur schnell sein. Die sind immer sehr, sehr schnell ausgebucht. Ja. Ich glaube, 20 Plätze oder wie viel sind da?
Ungefähr pro Gruppe. Mhm.
Also von daher immer im Blick behalten. Wir berichten natürlich auch, wenn mal wieder was angekündigt wird. Und damit kommen wir direkt auch schon zum Werbeblock. Wunderbarer Übergang. Nämlich alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr natürlich auf unserer Website. Marla-Zeitung.de nennt die sich. Die MZ Plus App gibt es für iOS und Android. Und dort könnt ihr dann nicht nur diesen Podcast verfolgen und nicht nur die Rathaussanierung, sondern ganz viele andere Sachen auch. Wir haben Livestreams, Videos ohne Ende. Wir sind auch im Sport unterwegs, am Wochenende immer live von den Fußballplätzen hier im Kreis. Also mit Livestream tatsächlich, nicht nur Ticker. Von daher, ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. Und in den Shownotes findet ihr nach wie vor einen Link, 4 Wochen für 1 Euro. Einfach mal antesten und gucken, ob das was für euch ist. Des Weiteren haben wir von unseren Kollegen aus der Logistik auch noch den Aufruf zu den Taschengeldjägern. Das ist eine Aktion, richtet sich an Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 17 Jahren, die gerne mal Zeitungen und Anzeigen, Prospekte verteilen wollen und sich ein bisschen Geld dazu verdienen wollen. Da suchen wir für Marl und Herten noch Leute und da könnt ihr unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, einfach mal nachschauen, ob das was für euch ist. Und noch eine Abteilung aus unserem Hause hat noch einen kleinen Hinweis. Und zwar, unser Werbemarkt sucht Telesales Manager für unseren Standort hier in Marl. Und da geht es um den Verkauf von Digital- und Print-Werbeprodukten für unsere Kunden hier im Verbreitungsgebiet. Frei nach dem Motto Explore Your Sales Talents. Und ja, wenn ihr unter genau dieser Adresse, nämlich exploreyourtalents.de/jobs einmal nachguckt, dort findet ihr alles, was damit zu tun hat und könnt euch auch direkt bewerben. Und die Links gibt es natürlich auch bei uns in den Shownotes. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das auf der einen Seite sehr erfreulich ist, auf der anderen Seite aber auch wieder so einen Beigeschmack hat. Heute an dem Tag, an dem wir senden, da startet in Brassat das Straßenfest. Seit Urzeiten, seit ich denken kann, ist das eine Institution. Mittlerweile ein bisschen kleiner als früher mal, aber immer noch ziemlich groß und ja. Auch diese Veranstaltung stand dieses Jahr natürlich unter den Vorkehrungen zur Terrorabwehr. Und Katharina, du bist da im Thema.
Genau.
Erzähl mal, was mussten die da machen? Was machen sie jetzt? Kann es stattfinden?
Ja, stattfinden kann es. Startet heute, geht dann bis Sonntag, die 4 Tage wie immer. Auch traditionell ja Christi Himmelfahrt, immer das lange Wochenende, wo das Straßenfest in Brassat stattfindet. Dann das wieder Stadtteilfest, Kirmes und Trödelmarkt. Und ja, klar, also ich glaube, Veranstaltungen, egal wo in Deutschland, die Sicherheitsvorkehrungen bestimmen gerade da rundum leider das Thema. Der Veranstalter Frank Philipp hat sich für LKWs entschieden, die dann an allen Zufahrten stehen. Und wenn da Rettungskräfte durchfahren müssen im Notfall, dann ist jemand vor Ort, der die wegfahren kann. Mhm. Und so sichert er sozusagen die Zufahrt, dass niemand mit dem Auto einfach in die Menge fahren kann.
Gesperrt wird ab der Kreuzung Brassat-Schiller-Bonifatius.
Genau, bis zum Marktplatz.
Bis zum Marktplatz. Kommen die Leute über Bonifatius und Schiller noch durch? Das habe ich jetzt nicht so im Kopf.
Das habe ich gerade, ich glaube schon. Also ich glaube, da, das dürfte noch gehen, da bin ich mir gerade aber auch nicht ganz sicher. Also ab da wird gesperrt. Mhm. Und wie gesagt, Brassatstraße, also auch die Anwohner kommen dann nicht mit den Autos zu ihren Häusern.
Genau.
Da muss dann auch, also Fuß klar, aber Auto, Brassatstraße auf dem Stück auf jeden Fall gesperrt. Wie gesagt, ob die Kreuzung genau frei ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das haben wir auch gar nicht so zu 100% geschrieben, sondern wir haben, glaube ich, wirklich nur geschrieben, Kreuzung bis Marktplatz.
Ich werde es nachher sehen. Als Brassater.
Ja, ich auch, weil wir berichten ja, kann ich ja schon mal sagen,
genau,
ich bin ja vor Ort. Wir berichten natürlich live auch mit Fotostrecke. Und gucken
und Livestream.
Uns. Livestream, genau, wir sind live. Sprechen mit Frank Philipp, schauen uns mal, machen einen Rundgang über Kirmes und Trödelmarkt und schauen uns da mal um und hoffen, dass es trocken bleibt.
Das definitiv. Also wenn ihr dann schon mal im Vorfeld gucken wollt, ob das was für euch ist, dann schaut bei Katharina mal rein in den Stream und schaut euch an, was Brassers so zu bieten hat. Ich habe vorhin auch mal den Fehler gemacht und nochmal in die Kommentare so reingeguckt zu dem Thema. Neben den üblichen, sage ich jetzt mal, insgesamt freuen sich die meisten Leute da drauf, aber natürlich dieser Unmut, ja, dass man so einen Aufwand betreiben muss. Jetzt hatten die ja den Vorteil, das ist privat organisiert und die haben das Geld dafür.
Genau.
Wir haben ja in den vorherigen Folgen immer mal wieder das Thema gehabt, auch mit Susanne B. als Gast von der Werbegemeinschaft Hüls, dass es halt mitunter nicht so einfach ist für alle, die solche Festivitäten auf die Beine stellen, weil man halt dann Personal und Fahrzeuge braucht oder andere Schikanen, um das Ganze abzusichern. Ich meine, Brassert ist ja so relativ einfach, sind zwei Zufahrten und fertig.
Ja.
Also von woanders kann man da keinen Anlauf nehmen. Ich glaube aus der Ringstraße oder so, da, wenn dann LKW überhaupt durchpassen würde.
Genau, also Zufahrten sind alle möglichen, sind auf jeden Fall mit LKWs gesperrt.
Ja, also insofern ist es dann zumindest so abgesichert. Mal gucken, wie es sonst so läuft. Weil da ja auch ganz gerne mal so zu später Stunde sehr tief ins Glas geschaut wird. Das kenne ich so als Anwohner, der da in der Nähe das immer mitbekommt. Mal schauen. Aber insgesamt, ich sag mal, wenn das Wetter stimmt, ist das vor allem für Familien eine schöne Sache.
Ja, total. Also es ist ja
für
wieder
Kinder ganz viel dabei.
Genau,
ne?
Es gibt wieder Kirmes, natürlich Fahrgeschäfte, wieder große Autoscooter. Es gibt Essensbuden ohne Ende. Es gibt Spielgeschäfte wie Bälle und Pfeile werfen. Am Samstag, glaube ich, auch für Kinder ein großes Highlight, sind auch Walking Acts dabei.
Sehr schön.
Und das sind dann Figuren aus Paw Patrol und Super Mario, also vor allem für Kinder. Die werden da, glaube ich, ganz große Augen bekommen, wenn sie die da sehen. Es gibt noch Bungee-Springen, es gibt das Wasserspiel Aqua Drive, also für Kinder wird da ganz, ganz viel geboten. Es gibt auch ein Bühnenprogramm. Am Donnerstag heute tritt die Band, wo ist es mir denn aufgeschrieben? Viva L'Amour auf. Für Samstag stand es, als meine Kollegin mit Frank Philipp gesprochen hat, noch nicht fest, aber da frage ich nochmal nach. Genau, es gibt auch Bühnenprogramm, eine Maler-Tanzgruppe wird auch auftreten, Musik gibt's, also da wird für Familien ganz viel geboten und wir hoffen natürlich alle, dass das Wetter gut wird, dass es trocken bleibt und nicht zu viel regnet.
Und das ist ja auch für zumindest die, die in Mal wohnen, jetzt nicht die super lange Anreise. Das heißt, man kann auch spontan dann mal gucken, wenn der Regen aufhört, dass man mal rüberfährt.
Genau, genau.
Das ist ja das Schöne. Sonntag ist übrigens auch noch dann
verkaufsoffen, genau. Also Sonntag soll das Wetter ja auch mit am besten werden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann ist verkaufsoffen, was ja in Brassert auch, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, nur zu dem Termin wirklich ist.
Ja.
Und deswegen, also Brassertstraße, Sonntag wäre beim guten Wetter hoffentlich neben dem Straßenfest sich da noch einkaufen gehen möchte, kann das auch gerne tun.
Wobei, ich hab's, Leute da draußen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine zum Seefest, da machen
kann
die meistens dann mit.
Stimmt, ja, das habe ich
weil es so nah dran ist, ist ja nur 3 Minuten zu Fuß, dann ist man auf der Brassertstraße. Aber ansonsten tatsächlich ist das der einzige Brasserter Sonntag, an dem verkauft wird. Ja, erzählt uns mal, wie es war, wenn ihr dort gewesen seid. mzredaktion@medienhaus-bauer.de ist die Adresse, ansonsten Facebook und Instagram, da findet ihr uns auch. Und sagt einfach mal, wie ihr es fandet, auch ich sag mal, mit was für einem Gefühl man da hingeht, wenn man jetzt schon diese riesigen Absperrungen da so sieht und da durch muss. Wir sind gespannt auf eure Nachricht. So, wir bleiben jetzt in Brassert und haben ein Thema, das eigentlich erfreulich sein sollte, aber dann sehr schnell sich erledigt hat. Es geht um den Regenbogen-Zebrastreifen im Freizeitpark Brassert. Dort, wo die Skaterrampen und so weiter sind, dieser Teil zwischen Brassertstraße und Zechenstraße. Und dort hatten gleich mehrere, da muss ich nämlich ablesen, einmal, dass die Jugendlichen des Stadtteilbüros Brassert, die Freizeitgruppe Flex, das Jugend- und Kulturzentrum Hagenbusch, der Queer von hier, Treff der Arbeiterwohlfahrt und das Kinder- und Jugendparlament. Die hatten sich zusammengetan und haben auf Basis eines Ratsbeschlusses aus dem Frühjahr einen regenbogenfarbenen, ist glaube ich kein Deutsch, aber egal.
Wir wissen, was du meinst.
Genau, ein Zebrastreifen in Regenbogenfarben so rum, aufgemalt auf einen der Fußwege im Sportpark. Also jetzt noch nicht mal irgendwie in der Stadtmitte auf einem hochfrequentierten, sondern einfach da, wo ein paar Dutzend Leute vielleicht am Tag langlaufen. Ja, das haben sie gemacht und am nächsten Tag war das Ding schon übersprüht. Da haben dann irgendwelche Leute das halt mit Graffiti übersprüht und ja auch so, dass man deutlich sehen konnte, das war jetzt nicht nur blinder Vandalismus, sondern man hat es wirklich, man wollte es unkenntlich machen, man hat es durchgestrichen, geschlängelt und so weiter. Ja, und das hat natürlich dann auch für ordentlich Diskussionen gesorgt und es ist verdammt schade.
Also total.
So ein Engagement dahinter, auch wenn es nur ein paar farbige Streifen sind. Aber es steckt ja erstmal eine Symbolik dahinter, die, muss man ja leider auch befürchten, dann wahrscheinlich dazu geführt hat, dass es wieder zerstört worden ist. Aber es steckt halt Arbeit dahinter, es steckt Herzblut da mit drin. Wie haben die Leute überhaupt reagiert, die das gemacht haben? Ich weiß gar nicht, wer hat davon was mitbekommen?
Ja, ich meine, da ist natürlich große Enttäuschung irgendwo, ne? Das ist eine schöne Aktion. Man hätte es, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekomme, am allerliebsten sogar auf einer öffentlichen Straße gemacht.
Genau.
Ja, das heißt, damit die Leute wirklich sehen, die Farben, die Symbolik, ne, und auch die Bedeutung, ne, so für die offene Gesellschaft, ne? Aber das verhindert tatsächlich die Straßenverkehrsordnung.
Ja, die ist ja knallhart.
Ne, die ist ja knallhart. Ne? Die sagen halt, Zebrastreifen ist schwarz-weiß und Schluss. Also ging das nicht. Ne? Und dann hatte man sich wirklich viele Gedanken gemacht und hat das sich dann für den Freizeitpark Brassard entschieden. Und das war auch nochmal Thema in den Ratsausschüssen, die sich damit beschäftigt haben. Man hat das nochmal groß vorgestellt und ja, es ist einfach also für die Beteiligten, für die Engagierten eine große Enttäuschung einfach. Ne? Also wie kann man so blöd sein und sowas Schönes einfach mutwillig kaputt machen und bewusst kaputt machen? Das ist eigentlich das alles.
Ja, man versteht es nicht.
Das verstehe ich wirklich überhaupt nicht.
Also ist ja Vandalismus an sich ist ja schon so eine Sache, die habe ich noch nie verstanden. Warum muss man Sachen zerdeppern, teilweise andere mit Mühe und Not angeschafft haben? Da gucken wir nur mal auf die Sitzbänke am ASGSG.
Ja, oder die Sportbox im Freizeitpark.
Genau,
kurz die vorher genauso. Auch.
Wird auch demoliert, wurde auch teilweise die Bänke zum Beispiel auch vom Förderverein, da wurde Geld gesammelt, wurden Waffeln gebacken, Kuchen verkauft und so weiter. Ich finde, wenn man die Täter schnappen sollte, die müssten dann mal so was auf die Beine stellen und mal sehen, wie viel Arbeit das alleine ist, das Geld ranzuschaffen für sowas. Und dass es halt nicht so einfach und schnell geht, wieder Dinge zu demolieren.
Ja,
aber gerade da ist jetzt wieder, es ist doch nur Farbe, letzten Endes. Auch wenn, die Symbolik steckt dahinter. Und für die es gemacht haben, ist diese Symbolik auch sehr wichtig. Aber für den normalen Passanten, der da durchgeht oder der meinetwegen auch das Angebot da im Sportpark nutzt, es ist nur bunte Farbe. Was ist das Problem?
Ich verstehe es nicht. Also ich habe mir auch die Kommentare auf Facebook dazu durchgelesen und war ehrlich gesagt erschrocken darüber, wie viele diese Vandalismusaktion gefeiert haben. Mhm. Also wo dann wirklich sowas geschrieben wurde wie richtig so gute Aktion. Klar, es gab auch die Gegenstimmen, die gesagt haben, ey Leute, wie kann man so eine Aktion gut finden? Das haben Kinder und Jugendliche gemacht, das hat eine wichtige Symbolik, eine wichtige Thematik, die das thematisieren soll. Aber wirklich, ich war so erschrocken. Also ich weiß, Facebook, so generell soziale Medien, da schreiben halt vor allem dann die Leute in solche Richtungen, aber ich verstehe das gar nicht. Da haben wirklich Kinder und Jugendliche schon Herzblut reingesteckt, wie du gesagt hast, das ist Arbeit, das da aufzumalen, es ist nicht auf einer Straße, es ist in einem Freizeitpark, da können sich auch einfach die Passantinnen und Passanten, selbst wenn sie jetzt vielleicht die Thematik nicht für sie wichtig ist, aber sie können sich trotzdem dran erfreuen, an der bunten Farbe auf dem Boden, und dann das einfach mutwillig zu zerstören und das dann auch noch zu feiern, wenn das passiert. Ich verstehe es gar nicht.
Also ja, vor allem, was für eine Botschaft das auch aussendet, ne? Also die Streifen sprechen ja von Toleranz. Jeder ist willkommen, so wie er ist. Und die Leute, die es kritisieren, die sagen vielmehr, nee, Kiddies, ihr müsst schön auf Linie sein.
Ja,
also was ist das für eine Aussage?
Ich verstehe es nicht.
Also das passt überhaupt gar nicht zu einer Bundesrepublik, wie wir sie eigentlich sind. Und wo jeder eigentlich willkommen ist. Nur, ja, manche Leute, denen passt das irgendwie nicht. Ganz kurz der Hinweis noch, wenn ihr irgendwie einen Tipp habt an die Stadt, wer dafür verantwortlich ist für den Vandalismus, das Amt ist zu erreichen, das Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist das in diesem Fall, das ist das amt68@marl.de, das ist die E-Mail-Adresse, da könnt ihr ruhig Hinweise hinschicken, die sachdienlich sind, wenn ihr da irgendwas mitbekommen haben solltet, damit dann vielleicht doch nochmal jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Auf jeden Fall schade. Ich hoffe, das Ganze wird jetzt nochmal wiederholt, also dass das Aufbringen der Farbe, dass das wieder erneuert wird, und ich hoffe, dass es dann vielleicht ein bisschen besser läuft. Ist leider nicht das erste Mal, dass ich sowas auch in der Stadt mitbekomme. Ich habe ja schon mal erzählt, ich war vorher bei der Datteln am Morgenpost, und da gab es vor einem Jahr, anderthalb ungefähr war das, fast dieselbe Aktion. In dem Fall hatte man da so eine Art Latexfarbe, also man hat das so draufgeklebt, mehr oder weniger, und am nächsten Morgen war das ganze Zeug in Fetzen einfach nur noch. Exakt die gleiche Nummer. Auch in einem Sportpark, da wo Leute eigentlich hinkommen, um Spaß zu haben, um sich zu betätigen. Und ja, war auch direkt zerstört worden, und das gleiche Bild wie hier in Mal. Kann man nicht verstehen, muss man vielleicht auch nicht verstehen. Nee, aber,
wir werden es auch nicht verstehen.
Aber wichtig ist, das nicht irgendwie untergehen zu lassen, sondern ja, darauf hinzuweisen und zu sagen, ja, die Seite, die Farbe da aufgebracht hat, die ist auch stark und laut. Gut, mit dem Thema entlassen wir euch jetzt einfach mal ins Wochenende. Wie gesagt, es gibt ja noch das Straßenfest und es gibt auch jede Menge mehr, was ihr noch erleben könnt hier in Mal. Und wenn das Wetter halbwegs mitspielt, dann ist das ja auch ganz angenehm. Und ja, wir sagen auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Nochmal der Hinweis, mzredaktion@medienhausbauer.de ist unsere E-Mail-Adresse, Facebook und Instagram, da findet ihr uns. Und wenn ihr als Zuhörer bei uns auf der Website noch ein Abo dalasst, dann sind wir natürlich auch glücklich darüber. Ja, und in dem Sinne, danke Katharina.
Danke.
Danke Thomas.
Gerne.
Und dann bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.